Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu Draußen mit Klausen nach der kleinen Sommerpause, die ich mir gegönnt habe. Und weil immer noch Sommer ist, will ich jetzt nicht gleich ganz furchtbar mit einem wahnsinnig schweren und abgründigen Thema beginnen, sondern will mit einem Buch beginnen und dem Autor sprechen, das ich in den Ferien gelesen habe, mild religiös. Also ich will meine Sommerpause jetzt beenden mit einem milden Thema, der milden Religion, Erkundung spätmoderner Frömmigkeit. Und ich spreche mit dem Autoren Christian Fechner, praktischer Theologe an der Universität Mainz. Hallo Christian.
Hallo Johann, schönen guten Tag.
Schön, dass du dabei bist. Wir sind über Zoom verbunden und ich denke, das funktioniert ganz gut. Ich will mal kurz erzählen, wir kennen uns zwar seit Ewigkeiten, vor Ewigkeiten. Wie bin ich jetzt eigentlich darauf gekommen, mir dein Buch zu greifen? Ich habe etwas gemacht, was ich häufig mache. Das will ich kurz vorher erzählen. Und dann erzählst du, warum du dieses Buch geschrieben hast. Wenn ich theologische Kolleginnen und Kollegen treffe, dann frage ich immer mal wieder, gibt es ein gutes Buch, ein gutes theologisches Buch, das ich lesen kann? Und dann gehen bei vielen dann die Mundwinkel nach unten und sagen, nö, weiß nicht, fällt mir nichts ein. Und als ich das aber vor den Sommerferien das letzte Mal tat, sagte ein Kollege, nee, ich weiß eins, sehr schönes Buch, auch gar nicht so dick, gut zu lesen, mild religiös von Christian Fechner. So bin ich drauf gekommen, sonst hatte ich es nämlich ganz verpasst. Du hast Erkundung spätmoderner Frömmigkeit unternommen und daraus ein, wie ich finde, schön geschriebenes, mit 183 Seiten auch schlankes Buch verfasst, das sich sehr gut lesen lässt, sogar im Sommerurlaub. Magst du kurz erzählen, wie du darauf gekommen bist und dann gehen wir sozusagen die einzelnen Themen in Ruhe durch.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für diesen freundlichen Auftakt. Im Grunde kann ich zwei Antworten geben. Die eine Antwort eher etwas fachlicher Natur, die andere eher persönlich. Beides gehört, glaube ich, zusammen. Also das Fachliche, wenn wir in den letzten Jahrzehnten Religion untersucht haben in der praktischen Theologie, in der evangelischen Theologie, dann haben wir in der Regel nach Einstellung, nach Überzeugung gefragt. Glaubst du an dieses oder jenes? Was ist dein Verhältnis zu? Würdest du dem zustimmen und ähnliche Dinge? Mich hat nun interessiert in diesem Büchlein, was tun wir eigentlich religiös? Also die Praktiken. Wie geht das? Das ist so das Fachliche. Das Persönliche ist, ich habe, und das schwingt ja schon im Titel mit, ich habe mich gefragt, was tun eigentlich Menschen religiös, wenn sie nicht hochreligiös sind, wenn sie nicht traditionsreligiös sind, also jeden Morgen Bibel lese, immer Tischgebet und ähnliche Dinge, also in so einem, sag ich mal, traditionsreligiösen Zusammenhang eingelebt sind, muss man dann ein schlechtes Gewissen haben? Gibt es dann sowas wie Religion, Religiosität im eigenen Leben nicht? Und wenn es sie gibt, sporadisch, unscheinbar, hat das dann sein gutes Recht und hat das auch seine Bedeutung.
Wir gucken uns gleich mal an, was du dir alles angeguckt hast, was so Leute machen. Und vielleicht machst du ja das eine oder andere auch selbst. Ich habe auch überlegt, was mache ich davon. Aber vorher noch eine kleine Assoziation. Als ich dieses Buch gelesen habe von dir, musste ich immer an ein altes Kinderspiel denken, dass man wirklich mit ganz kleinen Kindern spielt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und mit kleinen Kindern spielt man das. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot oder das ist groß oder das ist rund. Und dann wird aufgezeichnet. Aber du spielst im Grunde das Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Religion. Weil natürlich ganz viele, also wir leben ja in einer Zeit, in der sozusagen der Untergang des Religiösen hier bei uns in Westeuropa und Nordamerika immer beschrieben wird. Und das stimmt auch alles und die Tradition verfallen und alles schlimm. Aber ich habe oft den Eindruck, dass wir übersehen, was es eigentlich noch so gibt. Und wir sehen es nicht, weil es vor unseren Augen liegt und ganz selbstverständlich ist und wir vielleicht nicht die richtigen Begriffe dafür haben. Und du sagst dann, das ist rot, und dann sieht man, ah, das ist rot. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ist so ein bisschen ein Spiel, an das ich mich erinnert habe. Und ich weiß nicht, ob du auch beim Schreiben auch so ein bisschen einen spielerischen Zugang gewählt hast.
Ja, schon allein dadurch, dass in diesem Büchlein es ganz viele kleine Szenen gibt, die ich schildere. Also ich steige in der Regel nicht über die großen Begriffe ein, sondern über das, was ich wahrnehme und das, was ich beobachtet habe und das, was ich erzählt bekommen habe, und das kompiliere ich dann zu kleinen Szenen. Vielleicht in Variation zu deiner Assoziation. Ich glaube, dass ich beides mache. Ich sehe was, was du nicht siehst, und im Grunde spiele ich sehe was, was du auch siehst. Und ich zeige es uns nochmal. Und wenn ich es ganz anspruchsvoll sagen würde, würde ich mit Walter Benjamin sagen, man muss die Dinge so lange anschauen, bis sie einem wieder fremd werden.
Ja, das ist im Grunde, sehr schön, sehr schön. Vielleicht gehen wir mal kurz auf die Phänomene. Ich zähle mal so ein bisschen auf, nicht ganz vollständig, was du so beschreibst, und dann gucken wir uns ein paar Sachen mal genauer an, aber auch Sachen, die bewusst nicht Inhalt sind. Also du beschreibst Engel, kleine Engel verschenken oder sich selber kaufen, Pilgern, Fasten, die Natur erleben, Yoga und andere Körperübungen, nachhaltiger Lebensstil, Unfallkreuze, Kerzen anzünden, singen, beten, die Bibel nicht lesen, aber als ein Buch, als ein heiliges Ding im Hause haben. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Das sind so verschiedene Motive und Elemente, die du dir anschaust, die du oft mit erst eben mit so Alltagserzählungen, Alltagsszenen einleitest. Es gibt eine schöne Anmerkung von dir, lohnt sich auch, hast nicht viele, aber die lohnen sich, wo du beschreibst, es gibt sowas eigentlich auch fürs Diakonische, also Menschen, die eine Ausbildung zur Sterbehelferin machen oder was auch immer, oder bei einer Tafel helfen oder so. Zwei Dinge sind mir aufgefallen, die aber in diesem Buch nicht vorkommen. Das ist jetzt kein Vorwurf, muss hier nicht immer alles drin sein, aber es sind vielleicht Entscheidungen damit verbunden. Das eine ist, es fehlt das, was lange so ein großer, wichtiger Begriff war, nämlich das politische Christentum. Sollte das so?
Jein. Also die Beobachtung habe ich selbst auch gemacht, habe mir auch Gedanken darüber gemacht natürlich, weil bei mir selbst so aus meiner eigenen Biografie heraus der Selbstvorwurf dann schnell aufgetaucht ist: Ist das nicht arg privatistisch, was du da beschreibst? Also Praktiken, die Menschen für sich machen in ihrem privaten Leben, in ihrem privaten Bereich. Und dann habe ich diesen Selbstvorwurf sozusagen ein bisschen offensiver gewendet und habe gesagt, ja, genau das will ich auch beschreiben. Mit dieser Einseitigkeit, die da drin steckt. Und zwar wegen der Fragestellung, wo wird eigentlich sowas wie Religion für Menschen persönlich zunächst mal relevant? Das Zweite ist natürlich, im Bereich des politischen Christentums sind solche Praktiken, die ich da beschreibe, gar nicht so einfach auffindbar. Ein Freund von mir, der mich dann im Nachgang nochmal angegiekst hat und gesagt hat, also da muss einfach so, du musst doch da nochmal weiterdenken. Mit dem zusammen habe ich dann überlegt, also am ehesten wäre, wenn man das jetzt fortschreiben würde, das im Bereich des persönlichen Lebensstils vielleicht auffindbar. Also wenn man vom Fasten hin zu bestimmten vegetarischen, veganen Schöpfungsperspektiven voranschreiten würde, dass Menschen also für sich in ihrem persönlichen Lebensstil etwas entdecken, was dann auch als religiös qualifiziert werden könnte, da wird es vielleicht dann doch stärker noch politisch. Und das ist ja auch so ein Aspekt. Mir geht es ja darum, an welchen Stellen machen Menschen religiöse Erfahrungen oder Erfahrungen, die sie religiös oder wir religiös deuten können. Und das, denke ich, wäre auch denkbar im politischen Bereich, auch wenn es da nicht solche Alltagspraktiken vor der Hand gibt. Aber sofort, es ist ganz einseitig, was ich da schreibe. Und es ist nicht out-out, nicht entweder oder, sondern ich glaube, das braucht es auch. Das muss auch wertgeschätzt werden, was ich da vorstellig mache.
Also ich fand das eine klare, gute Entscheidung, und diese dass ich das jetzt als Lücke oder Defizit oder Desider oder Fehlendes wahrgenommen habe, ist jetzt keine Kritik. Vielleicht ist auch das, was man gemeinhin politisches Christentum nennt, politische Kirche, gar nicht so religiös im individuellen Sinne. Und vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen befreien. Du hast gleich, glaube ich, in deiner Antwort dreimal das Wort muss oder zweimal das Wort muss benutzt. Ich fand besonders bezaubernd an dem Buch, dass es sich sehr stark von diesem Religionsmüssen, komme ich nachher nochmal drauf, zurückhält. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, was du auch nicht gemacht hast, und das ist aber eigentlich, vielleicht ist es bei euch in der praktischen Theologie schon wieder out, das war aber lange sehr, sehr in, die sogenannte unsichtbare Religion. Also Religion, die gar nicht sich als Religion empfindet. Man geht ins Kino, man geht ins Fußballstadion und so weiter. Nur der findige praktische Theologe kann es als religiös deuten. Das kommt in deinem Buch über spätmoderne Frömmigkeit auch nicht vor, sondern es ist schon ziemlich sichtbar religiös.
Sofort, ja, das ist nun in der Tat eine konzeptionelle Entscheidung. Ich finde, wir haben lange genug und auch mit guten Gründen auch der unsichtbaren Religion nachgespürt in all diesen Bereichen, die du gerade aufrufst. Und ich habe bewusst nochmal nach der Sichtbarkeit von Religion. Das ist auch in der praktischen Theologie im Moment nicht so ganz ungewöhnlich, dass man darauf kommt, dem also nachgespürt und dem Raum gegeben. Und wenn man sich diese Praktiken, die du vorhin ja gerade aufgezählt hast, die ich so in den Blick nehme, so als Reihe sich vorstellig macht, dann merkt man unschwer, die haben ein gewisses Traditionsgewicht. Also ich gucke mir eben nicht Glücksschweinchen an unter religiösen Gesichtspunkten, sondern Engelfiguren. Ich gucke mir nicht bestimmte Essenspraktiken an, sondern ich schaue mir Fasten an. Also das ist schon in gewisser Weise authentifiziert durch einen bestimmten geschichtlichen Zusammenhang, so dass ich es leichter habe, und deswegen ist das Buch auch etwas kürzer. Ich habe nicht so einen ganz großen Begründungsaufwand, sondern ich kann erstmal sagen, das ist doch religionsverdächtig, oder? Und dafür gibt es gute Gründe.
Ja,
Also
und du
auch
musst
so
nicht
ist es auch
Leuten, die,
wieder
ja,
gegangen.
und du musst nicht Menschen, die einfach nur zu Schalke gehen und da Lieder singen, eine Religiosität andichten, die sie gar nicht für sich selber wahrnehmen würden, zum Teil, sondern du kannst Menschen, die das, was sie machen, zum Teil selbst irgendwie auch als religiös-christlich identifizieren, aber jetzt nicht so ganz dolle, da kannst du anknüpfen an deren Selbstverständnis.
Zumindest auf der Ebene der Praktiken. Also das Interessante, was ich entdeckt habe, was in verschiedenen Studien, die ich gar nicht selbst gemacht habe, als Befund herausgekommen ist, wenn man Menschen wie in dieser jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung fragt, fastest du aus religiösen Gründen? Pilgerst du aus religiösen Gründen? Dann bekunden nur eine kleine Minderheit, dass dem so ist. Wenn du im Nachgang die gleichen Menschen fragst, die vorher gesagt haben, also das hat jetzt keine besonderen religiösen Gründe, warum ich pilgere, wenn du die gleichen Menschen fragst, was hast du eigentlich erlebt in dieser, auf deinem Pilgerweg, dann finden sich ganz schnell Formulierungen, die wir, ohne dass wir das ganz zwanghaft machen müssen, durchaus in einen religiösen Zusammenhang stellen können. Das heißt, es sind die Praktiken, die Menschen über eigene Überzeugung hinausführen und ihnen etwas aufschließen von dem, was wir als Theologen und Theologinnen eben eine religiöse Wirklichkeit oder eine religiöse Dimension der Wirklichkeit vielleicht nennen würden.
Ohne aber eben sozusagen mit der Interviewpistole ihnen auf die Brust gegangen zu sein und dadurch dann eigentlich das die ganze Geschichte schon wieder kaputt machen, kann man auch manchmal so sehen.
Ja, zumindest, also wir haben ja das Problem, wenn wir Menschen heute fragen, bist du religiös? Dann ist eigentlich eine gängige Antwort, nee, ich bin kirchlich normal. Also man merkt sozusagen als religiös, dass man artikuliert dann eine Besonderheit. Also religiös sein ist kulturell gesehen eine Besonderheit. Und das ist nicht unbedingt das, wie freilaufende Protestanten und Protestantinnen sich selbst beschreiben würden.
Ja, vielleicht in dem Punkt auf die Begriffe wollte ich nachher nochmal die einzelnen, die du kommst, nochmal sprechen, aber das fand ich bei deinem Buch interessant und auch hilfreich, dass es eben auch nicht nur darum geht, bestimmte Praktiken zu identifizieren und zu deuten, sondern auch Begriffe zu finden, um da drüber zu sprechen, denn das, was man tut, wenn man es richtig tun will oder es richtig tun will oder mit einem vertieften Sinn tun will, dann muss man dafür auch eine Sprache haben, um es eben selber auch für sich selbst annehmen zu können. Deshalb fand ich deine Begriffsübung in dem Buch jetzt nicht nur so als theologische Pflichtteil, muss man halt machen, als ordentlicher Theologe immer die Begriffe sortieren, sondern viele Menschen, so erlebe ich das, gestehen sich die Frömmigkeit oder die Religion, die sie ausüben, gar nicht ein. Und dann haben sie immer so einen negativen Bekenntniszwang. Ich bin kein Kirchgänger oder ich habe damit nichts zu tun. Hat man gar, weil es irgendwie peinlich ist. Und wenn man aber sagt, ja, dann erzähl doch mal, was du da machst, dann würde ich sagen, ja, und dann, so erlebe ich die Argumentationsweise, dann kann man sagen, das ist schon irgendwie Religion. Was für eine Religion, das können wir gleich nochmal gucken. Aber
Okay.
es braucht schon Sprachhilfe, oder?
Ja.
Um diese Peinlichkeit vor sich, auch jetzt nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst zu überwinden.
Ja, im Bereich des Religiösen bewegen wir uns in der Spätmoderne im Bereich des Schamschutzes. Also es braucht Form der Diskretion auch sich selbst gegenüber. Und überall dort, wo man das über Gebühr forciert, und das ist manchmal in der Religionsforschung sozusagen methodisch der Fall, überall, wo man das über Gebühr forciert, schrecken Menschen zurück und brauchen einfach Sicht und Schamschutz, damit sie sich artikulieren können, damit sie auch einen Zugang zu sich selbst finden können. Also auch in dieser Hinsicht ist es manchmal ganz gut, dass man hinter der Säule sitzen darf und nicht nur in der Kirche, sondern auch in Sachen Religion.
Genau, denn sonst sagt man einfach nur nein. Aber es gibt doch auch ganz schön viel Ja. Und ich wollte zwei Beispiele mit dir genauer angucken. Und damit verbinde ich ein persönliches Interesse, aber ich hoffe ein legitimes. Ich bin auch seit vielen Jahren eng verbunden mit dem Verein Andere Zeiten aus Hamburg. Mach mit denen eine Zeitschrift. Jetzt bin ich da sogar im Aufsichtsrat. Und du hast also Andere Zeiten ist entstanden. Aus der Kirche hat sich dann verselbstständigt als Verein und macht im Grunde christliche Publizistik und, wie soll man sagen, ich würde sagen, eine Form unpeinlicher moderner Volksmission. Und sie sind bekannt geworden durch zwei Produkte. Ich sage Produkte, weil es auch verkauft wird. Das eine ist der Bronzeengel und das andere ist der Adventskalender. Lass uns mal mit dem Bronzeengel anfangen. Also ich möchte dich ein bisschen ausnutzen für eine kleine Supervision dessen, womit ich jetzt auch beschäftigt bin.
In der Hinsicht lasse ich mich auch gerne
Sehr gut.
ausnutzen.
Also Fortbildung im eigenen. Also was ist dir da eigentlich begegnet? Es gibt diesen Bronzeengel, den der Verein Andere Zeiten verkauft. Kostet so 11 € oder was. Und der wird selbst genutzt oder auch verschenkt oder anderen Menschen gegeben. Ist bisher seit 2000, also seit 25 Jahren bald, 1,5 Millionen Mal in Deutschland verkauft worden.
Unglaublich, oder?
Was ist dir da begegnet? Was siehst du da? Wie deutest du das?
Also was mich daran geschärft hat, da genauer hinzugucken, ist, dass es in gewisser Weise ja protestantisch herausfordernd und anstößig ist, dass man sich mit Gegenständen beschäftigt. Und dass Religiosität nicht nur in früheren Zeiten der Volksfrömmigkeit, sondern auch in gegenwärtigen Zeiten der Spätmoderne eine gegenständliche Religiosität ist. Und also alle Vorbehalte, ist denn Glaube nicht was Innerliches und lösen wir uns nicht von den Dingen und so weiter, wird damit aufgerufen. Und gleichzeitig ist das so ein weit verbreitetes Phänomen, also nicht nur Engelvorstellung, Engelbilder, sondern wirklich diese Engelfiguren. Andere Menschen tragen da was am Schlüsselbund und so fort. Das hat mich eigentlich geschärft, das hat mich herausgefordert und deswegen habe ich da gerne mal genauer hingeguckt. Also warum ist das für Menschen eigentlich wichtig? Also was machen die damit? Das war sozusagen meine Einstiegsfrage und im Grunde habe ich mir diese Engelfigur einfach zunächst mal angeguckt. Kann man auch im Internet machen, aber ganz viele haben die ja zu
Oder
Hause.
beschreibt einfach mal kurz für diejenigen, die es nicht
Ja, das ist
kennen.
also, es gehört, wenn man es handwerklich betrachtet, zur Gattung der sogenannten Handschmeichler. Man kann das gut in der Hand nehmen. Das ist massiv ein Bronzeengel. Das heißt, also in einer Situation, wo es gilt, hat man das vielleicht nicht nur auf dem Nachttisch stehen, sondern man kann das in der Tasche mitnehmen und man kann es auch in die Hand nehmen. Das ist schon mal stark. Und wenn man sich das dann anguckt, diese Engelfigur, dann hat die ja so einen androgynen Charakter, ist also relativ klassisch unseren Engelvorstellungen nachgebildet. Und man sieht aber im Grunde drei ganz starke religiöse Gesten darin abgebildet. Nämlich einmal kann man sagen, das ist ein Engel, der betet. Das ist so eine Gebetshaltung. Das ist ein Engel, der segnet. Die Flügel und die sind irgendwie so auseinandergebreitet. Oder das ist ein Engel, der so eine Abwehrhaltung hat, also gegenüber dem Bösen. Und das sind im Grunde die drei stärksten religiösen Rituale, die wir im Christentum haben. Und die vereinigt offensichtlich dieser Engel. Das ist ein Handwerksprodukt und gleichzeitig in der Art und Weise, wie es Menschen für sich erwerben und häufig eben auch weitergeben, wird dieser Engel sozusagen individualisiert. Also alle wissen, das ist ein Engel, den gibt es, wie du sagst, 1,5 Millionen Mal hier in der Republik. Aber dieser eine Engel ist eben mein Engel, meine Bezugsform in meiner Reichweite. Also es ist eine Engelfigur, eine transzendente Figur, die sozusagen handgreiflich in Reichweite ist. Und das Letzte ist, man muss an Engel nicht glauben in so einem Überzeugungsakt. Also wenn man Menschen, die diesen Engel haben, fragen würde, glauben Sie denn, dass der Engel dieses und jenes bewirkt? Dann hätte man wieder ein Problem, weil so würden die sich kaum befragen lassen. Aber dahinter steckt eigentlich das Credo der Spätmoderne und das Credo heißt, wer weiß? Wer weiß? Und das macht das aus. Ich habe vielleicht noch eine Anekdote. Ich habe den Frank Hoffmann, der damals Leiter von Andere Zeiten war, in einem Gespräch mal gefragt, könnt ihr denn abschätzen, wie das ist mit Männern und Frauen, die diesen Engel kaufen und bestellen? Und sagt er, ja, also über 80% derjenigen, soweit wir das sehen können, sind Frauen, die das kaufen. Aber die geben das dann gerne mal ihren Männern mit, wenn die ins Krankenhaus müssen oder was anderes. Und das ist zum Beispiel ein starkes Motiv gegenwärtiger Frömmigkeit, was die Genderfrage angeht. Männer sind sozusagen oft indirekt, haben so eine Teilhabe-Religiosität. Engel, das ist nicht unbedingt das, was so Männer irgendwie da zugänglich, was für die zugänglich ist. Aber wenn sie das sozusagen in die Tasche gesteckt bekommen von ihrer Frau, dann können die das gut annehmen und mitnehmen.
Überhaupt interessant. Es gibt auch, es ist auch ein Instrument, um eine gewisse Sprachlosigkeit zu überwinden. Also ich kenne das von Kolleginnen und Kollegen, die das in der Notfallseelsorge oder auch im Krankenhaus verteilen, immer einen in der Tasche weitergeben. Ich mache es selber in dem letzten, auch letzten Wochen habe ich es ein paar Mal gemacht, bei jüngeren Freunden, Freunden, die Kinder gekriegt haben. So, dann muss ich denen nicht sagen, und aus der Freundesrolle hinaus in die Pastorenrolle gehen und ich wünsche viel Glück und Segen und möge Gott und so, sondern ich kann sozusagen mit dem Engel bestimmte Dinge sagen, die, wenn ich sie jetzt schriftlich in der Postkarte schreiben würde, ein bisschen sehr klerikal rüberkämen. Es ist also auch so eine kleine Geste, aha, kann man so deuten, muss ich aber auch nicht. Es ist aber immer mitgemeint, das Religiöse.
Es gibt so ein gewisses fröhliches Ungefähr, das da so mit drin steckt und was aber produktiv ist. Das oszilliert. Es ist in diesem Sinne, wie du das gerade beschreibst, in der Tat so eine Art Übergangsobjekt, was unterhalb des Sprachlichen angesiedelt ist und im Übrigen im Gebrauch ja eben auch, dass das Teil darf auch, ohne dass man schlechtes Gewissen hat, übers Jahr in irgendeiner Schublade liegen. Und dann, wenn es gilt und wenn man auf eine schwierige Reise geht oder so, dann nimmt man es eben dann doch raus und mit. Also aktiviert das sozusagen. Also es gibt so ein eigentümliches Changieren zwischen aktiv damit umgehen und sich da aber irgendetwas zeigen lassen, und das haptisch. Also das macht schon viel aus. Ist
Was?
interessant, also es wird
Ja,
spannend. Also ich glaube, es ist aufschlussreich, wenn man etwas über religiöse Kommunikation und Praxis wissen will, ist es gut, auf so einen Engel zu gucken.
was ich ja bei diesem Engel auch besonders bemerkenswert finde, ist, dass er so ein Erfolg geworden ist, ohne als ein solcher geplant gewesen zu sein. Ich erzähle mal kurz die Geschichte. Entstanden ist das in der Jahrtausendwende als apokalyptische Warnung irgendwie durch die Welt ging. Alle Atomkraftwerke werden bei der Umstellung zum nächsten Jahrtausend in die Luft gehen. Das Internet ist tot, der Strom ist tot. Und da hat eben der Verein anderer Zeiten so einen kleinen Segenskoffer gebastelt und vertrieben mit allen möglichen Zeug oder was heißt Zeug, mit allen möglichen Frömmigkeitsgegenständen, die so einem den Übergang in das neue Jahrtausend erleichtern sollten. Und darunter war eben auch dieser Engel. Und der hat sich aus diesem Segenskoffer dann gelöst und ein eigenes, ja, eigene Reisen unternommen, die Flügel weit aufgebreitet. Es war aber eben so gar nicht geplant. Das fand ich besonders sympathisch daran. Das ist jetzt nicht eine wahnsinnig clevere Marketingmaßnahme, sondern hat sich so ergeben.
Passt ja irgendwie auch zum Engel. Das ist ja auch was ein bisschen Unplanbares. Was mir noch aufgefallen ist, das ist vielleicht auch interessant, wenn du das mitnimmst in den Verein. Es gibt in der evangelischen Theologie ja eine, gerade bei den systematisch-theologischen Kollegen und Kolleginnen, also eine deutliche deutlichen Vorbehalt gegenüber diesem Engelkram und so. Also man braucht nur mal in Dogmatiken reinzugucken, auch in jüngerer Zeit. Die fangen in der Regel an mit sozusagen mit Warnsignalen, was Engel alles nicht sind, und im strengen Sinne darf man nicht an sie glauben und sie sind Botschafter und Botschafterin und solche Dinge. Also so mit dem üblichen, also so einem gewissen Verdacht gegenüber der Volksfrömmigkeit. Und interessanterweise in der Gebrauchsanleitung war jedenfalls in früheren Zeiten vom Verein her auch sozusagen so noch so ein Nachklang. Der fing nämlich auch damit an, also glauben Sie jetzt bloß nicht, dass der Engel selbst irgendetwas bewirken kann und so weiter. Sondern das macht natürlich der Glaube oder so. Also dieses protestantisch feuchten Finger, wenn es irgendwie nach Magie klingt. Ich kann das nachvollziehen, ist theologisch auch wichtig, dass man das reflektiert. Aber es zeugt nochmal davon, dass man doch irgendwie den Menschen eher so mit Verdacht begegnet. Die könnten damit jetzt auch vielleicht so ganz magische Sachen machen. Interessant.
Bräuchte es eigentlich nicht. Das zweite von anderer Zeiten, was jetzt gerade ein großes Thema ist, erzähle ich gleich, ist der Adventskalender. Also vor 30 Jahren in diesem Jahr ist er erfunden worden aus dem Bedürfnis heraus, sozusagen einer Verflachung und Entleerung und Kommerzialisierung von Advent und Weihnachten entgegenzuwirken. Und da ist ein Kalender entstanden, der vom ersten Advent bis weit dann also diese ganze Kirchenjahreszeit rückt bis über Weihnachten hinaus. Ich weiß nicht, ist es der 6. Januar noch drin? Und der erfreut sich großer Beliebtheit in Corona-Zeiten. Waren dann so die Spitzenverkäufe 750.000 Mal. Das ist ein bisschen zurückgegangen, aus verschiedenen Gründen. Ein Grund war auch, dass dieser Kalender viel verschenkt wird und jetzt mit Ukraine-Krieg, Inflation, Energiepreisen, Geldsorgen merken wir, dass Menschen das jetzt, die früher 10 verschenkt haben, nur noch 5 verschenken. Also pendelt sich wieder so ein bisschen ein. Aber im letzten Jahr waren es, glaube ich, immer noch 650.000 Adventskalender. Jeder Tag mit einer Doppelseite gestaltet, also mit ganz unterschiedlichen, ich finde, sehr gelungenen Arten der Besinnung, um diese Tag für Tag Vorbereitung auf Weihnachten und dann das Fest selber schön zu gestalten. So, wo bist du ihm begegnet? Was nimmst du da wahr? Benutzt du ihn eigentlich selbst? Verschenkst du ihn? Wie geht's dir mit dem Kalender von anderen Zeiten?
Ja, ich fange persönlich an. Also, es hat sich so ergeben, so muss ich das sagen. Ich kann gar nicht mehr den Ursprung genau identifizieren. Es hat sich so ergeben, dass ich zusammen mit zwei Freunden seit vielen Jahren in der Adventszeit ein gleichbleibendes Ritual habe. Nämlich, wir haben alle drei diesen Kalender und am Abend eines jeden Tages schicken wir uns wechselseitig eine kurze Mail. Eine Besinnungsmail. Jeder von uns guckt individuell auf seinen Kalender, auf dieses Kalenderblatt und schreibt dann, das hat mich angesprochen, das fand ich jetzt völlig daneben, was auch immer. Also sehr unterschiedliche Einschätzungen, meistens verbunden mit ein, zwei Sätzen zum eigenen Tag. Und das mache ich jetzt schon über viele Jahre und das verbindet mich mit den beiden Freunden sehr. Es ist eine Ritualisierung dieser Zeit, die relativ niedrigschwellig ist, weil wir kommen nicht zusammen. Also da steckt auch nichts drin. Wir reagieren auch in der Regel nicht auf unsere Mails, es sei denn, es ist was ganz Außergewöhnliches passiert. Aber das ist einfach, es reicht aus, irgendwie so einen Gedanken zu teilen. Das ist eigentlich meine eigene Praxis. Und das hat sich so eingelebt. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wer kam wie auf diese Idee, denn das ist mir so zugewachsen. Ich verschenke auch an Mitarbeitende hier, meine Assistentin und unsere Sekretärin, gerne diesen Kalender. Das ist auch sozusagen wie so ein Adventseröffnungsritus, dass man den übergibt und keine Ahnung, was die da mitmachen, aber ich glaube, dass das gut geht. Und meine Vermutung ist, dass es vergleichsweise viele Menschen gibt, die mit dieser Kombi von einem Bild, einem sprechenden Bild und einem früher noch ein bisschen zugespitzter und kürzeren, in den letzten Jahren manchmal ein bisschen für mich jedenfalls zu langen Text, ich mag das nicht für die langen Texte, aber damit was anfangen können. Also das hat auch sowas en passant Gestaltung der, ja, so eine Mischung aus Advents- und Vorweihnachtszeit. Und dieser Kalender ist eben eine Möglichkeit, sag ich mal, eines Privatrituals, also damit so umzugehen. Und manche werden das vielleicht auch in so einer kommunikativen Art machen, wie ich das praktiziere, andere tatsächlich für sich selbst. Das funktioniert offensichtlich. Das funktioniert gut. Es ist eine, sag mal, eine ästhetische Variante, weil es ja in der Regel schön gestaltet ist und gut ausgewählt ist, diese Texte darauf zugeschnitten. Es ist stärker natürlich ein bestimmtes Milieu, vermute ich mal, was damit auch angesprochen wird. Aber das ist ja immer so.
Naja, was ich interessant finde, ist, dass das musste ich auch erstmal lernen, dass der Gemeinschaftsaspekt hier größer ist, als ich anfangs so dachte.
Okay.
Einerseits eben, dass es tatsächlich viele anderen weiter verschenken. Dann gab es im letzten Jahr zu bestimmten einzelnen Geschichten richtig Bewegungen auf Instagram. Sehr schön finde ich aber deine Geschichte, wo das so ein bisschen eingegrenzter ist. Ganz interessant ist, Ende des Monats, Anfang September fängt wieder die Verkaufssaison an. Und auch das Verkaufsteam, sie haben einen eigenen Callcenter, die Frauen, aber auch Männer, die dort arbeiten, die haben ganz oft irgendwie noch so einen Kontakt mit denjenigen, die das bestellen. Die dann bestellen schon wieder und dann erzählen sie eine Geschichte dazu und so oder rufen da an. Also das ist nicht jetzt nur so rein Amazon-mäßig automatisiert, sondern auch der Kaufvorgang im September, ab September, ist ganz oft mit so einem Kontakt verbunden mit anderen Zeiten und um andere Zeiten herum. Gibt es so eine Community, Gemeinde will ich jetzt gar nicht sagen, aber so eine Community, mit der man dann auch Kontakt hat. Das fand ich eben auch interessant, weil es mir anfangs immer so begegnet, als so ganz besonders individualisiert und jeder pflegt nur seine eigene Seele. In dem Sinne, so ganz unpolitisch ist das auch nicht, weil es über das einzelne Individuum hinausgeht, je nachdem, wo das möglich ist und gewünscht wird.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also das wusste ich jetzt so nicht. Das finde ich interessant. Also Das Spannende ist, hier kommen ja so verschiedene Produktivkräfte des Religiösen zusammen. Das ist ein Gegenstand, ein besonders gestalteter Gegenstand. Zugleich ist es ein Gegenstand, der die Zeit in bestimmter Weise strukturiert, qualifiziert, der rituell, jedenfalls in einer gewissen Weise rituell auch praktiziert werden kann. Ich finde ihn immer dort am stärksten, wo er nicht so ins Moralische abgleitet. Das finde ich eine große Kunst, also Botschaften so zu setzen, dass sie nicht am Ende bei rauskommen und ein Nachbar soll dem anderen Nachbarn halt möglichst helfen. Irgendwie, das wissen wir schon und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Aber die Anspracheform dieses Kalenders finde ich eigentlich so, dass mich das nicht ganz wundert, dass es eben doch relativ breite Resonanz findet und sich auch für viele Menschen einlebt. Also das glaube ich, das gehört auch mit dazu, dass da zwar immer mal wieder jemand dazukommt, aber ich glaube, das geht auch über die Jahre mit. Also das ritualisiert sich wirklich, also in Lebensgeschichten.
Dann interessant, dass sich ein Element, wenn ich das richtig weiß, seit 30 Jahren durchzieht und nicht verändert wird. Und auch wenn das fehlen würde, gäbe es großes Geschrei. Nämlich jedes Jahr ist ein Peanut Strip dabei. Jedes Jahr. Und da steckt auch viel drin. Es gibt ja noch mal wunderbar. Es gab früher mal so eine sehr schöne alte Arbeit über die Religiosität der Peanuts. Das wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Aber das finde ich auch interessant. Hat so eine leichte Heiterkeit und einen Ernst dabei. Ich bin gespannt, welche Peanuts-Geschichte dieses Jahr dabei ist. Und du müsstest mal mit dem Verkaufsteam sprechen und das mal religionshermeneutisch auswerten, was diese Kolleginnen und Kollegen da erleben. Das lassen wir jetzt aber mal. Also, kurze Werbung, Verkauf geht ab September los. Jetzt schweige ich schon wieder mit der Werbung. Was ich interessant finde, dass bei dir in deinem Buch eine ganze Reihe von Adjektiven kommen, um diese Form von Religion, die du siehst und die ich auch gut kenne und auch mag, zu charakterisieren. Ich spüre mal auf, was du da alles nennst. Milde Religion, unscheinbar, dezent, gelegentlich, beiläufig, ichnah, leiblich, naturnah. Könnte man noch weiterführen, die Adjektive, die du nutzt. Ich habe mich beim Lesen aber auch gefragt, warum fällt es uns eigentlich so schwer, das, was du da so ganz entspannt gelassen wahrnimmst und beschreibst, warum fällt es uns so oft so schwer, das eben als Religion anzuerkennen? Ich weiß gar nicht jetzt, ob das nur eine Theologenkrankheit ist, wenn es um den Glauben geht, immer normativ zu werden. Ich erlebe das auch bei nichtgläubigen Menschen. Also die Gefahr ist, oder die Gefahr, oder die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man über den Glauben redet, dass es wahnsinnig hochstufig und normativ wird. Und zwar nicht nur, wenn Kirchenleute oder Theologen drüber sprechen, sondern eben auch andere, als ob es nie genug wäre. Es ist nie genug. Und dann kommt der Christian Fechner und sagt, milde, unscheinbar, dezent, beiläufig. Und das ist auch in Ordnung. Hast du da eine Antwort auf das Rätsel?
Vielleicht keine schlagende Antwort. Also zunächst mal, ich fand interessant, jetzt nach der Veröffentlichung des Buches, dass auch diesen Titel des Mildreligiösen ich ganz starke Reaktionen bekommen habe. Als ich noch zugange war und versucht habe, dafür einen Begriff zu finden und ich mit diesen und anderen Begriffen rumgegangen bin, waren die Stimmen sehr gespalten. Es gab welche, die sagten, also mild, das klingt irgendwie so altersmild, betulich und sowas. Und es gab aber relativ viele, die gesagt haben, also das ist so ein Begriff, der mich affiziert, also wo ich selbst mich damit ganz gut verbinden kann. Also das würde dem entsprechen, dass also das hilfreich ist, mit auch an solchen Begriffen zu arbeiten, kommode Religion, moderate Frömmigkeit und ähnliche Dinge. Ja, also das Hochstufige, das Hochnormative, na, das steckt natürlich auch im Religiösen mit drin. Also sag ich mal, also sozusagen dieses Motiv des sich Entscheidens, des Überzeugtseins, des darauf Setzens, steckt, glaube ich, im Phänomen auch mit drin. Mein Eindruck ist, dass wir das nicht nur theologisch, sondern eben auch sozusagen in der Außenperspektive aus Abgrenzungsbedürfnissen auch nochmal stark gemacht haben. Also ich habe vor Augen, in unseren Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen ist das zentrale Item, an dem wir das bemessen, die Frage: Glauben Sie an einen Gott, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat? Übrigens nicht erst in der jüngsten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, sondern das führen wir so als sozusagen Keyword irgendwie mit. Und das ist natürlich also so hochgesetzt, dass da irgendwie 90% drunter durchlaufen müssen, weil also so exponiert würde man das gar nicht formulieren. Und interessanterweise ist aber, wenn man so auf so eine Konzeption wie ich abhebe, die Reaktion auch von denjenigen, die sich eher als nun dezidiert nicht religiös bestimmen, das noch, eher auch so das Gefühl, naja, also wenn das schon religiös sein soll, dann gehöre ich ja leider auch mit dazu irgendwie oder so etwas. Also ich glaube, es gibt einfach ein vitales Abgrenzungsbedürfnis nach beiden Seiten. Ja, also ich merke, so eine richtige Antwort finde ich nicht.
Ja, aber kann ich gut nachvollziehen. Mir fällt ja auch auf, dass das, was du da beschreibst, medial auch keine Rolle spielt wirklich, weil es eben nicht Debatten herbeiführt, auch nicht empörungsträchtig ist.
Es ist nicht kampagnenfähig.
Kampagnenfähig, was soll man da sagen, was soll man da erzählen, wie soll die Headline aussehen? Ich hatte auch den Eindruck, dass es vielleicht manchen Kolleginnen und Kollegen in der praktischen Theologie auch so ein bisschen unavanciert und uncool daherkommt. Ich sozusagen bin ja immer noch und lange Pastor gewesen und bin es immer noch. Und da begegnet mir das als etwas, mit dem ich gerne arbeite. Also, wenn ich da was von vorfinde, dann bin ich mit den Leuten im Boot. Und diese milden Christen sind ja oft auch die angenehmste Kundschaft, die man hat. Die kommen dann mal und gehen auch wieder weg und klammern nicht und haben auch noch ein eigenes Leben und machen sich ihre Religion auch selbst. Aber gelegentlich haben sie gerne was mit ihr zu tun. Also insofern fand ich, ist in deinem Buch jetzt nicht nur so ein praktisch-theologisch-wissenschaftliches Interesse, sondern auch. Ich finde, das ist auch pastoral sehr gut zu gebrauchen und bestärkt einen.
Also ich glaube auch, dass das sozusagen die Zielrichtung von mir ist. Also vielleicht nochmal, ich hoffe, dass sich damit auch eine gewisse Entlastung verbindet. Und vielleicht nochmal zurück auf das Normative. Es fällt offensichtlich Theologen, Theologinnen wie Antitheologen und Antitheologinnen schwer zu akzeptieren, dass Menschen religiös eigensinnig sind, dass die Normalform gelebter Religion ein Alltagssynkretismus darstellt, dass das in der Regel nicht konsistent ist, sondern stimmig. Also das muss für mich stimmig sein, das muss aber nicht im systematischen Sinne konsistent sein, weil ich muss mich nicht mal ausweisen. Und dieser Zugriff, ich glaube, dass es ein alter Zugriff auch aus unserer kirchlichen Denkweise ist, dass da was zu regulieren ist, dass man da Normen erfüllen sollte. Vielleicht hat es sogar was Kirchenzuchtliches. Wir haben über viele Jahrhunderte die Kirchen verschlossen unter der Woche, weil man auf evangelischer Seite irgendwie sich nicht sicher war, was die da vielleicht machen könnten, wenn da kein Gottesdienst sie reglementiert. Da schwingt, glaube ich, noch eine Menge mit hinterher. Interessant ist, das nehme ich mal als Frage für mich mit, warum das offensichtlich auch von der anderen Seite mit so einem, also sozusagen, also wenn ihr schon von Religion redet, dann müsst ihr das auch normativ in so einer hohen Tonlage machen. Dann gehöre ich zwar da überhaupt nicht mit dazu und will damit nichts zu tun haben, aber ihr müsst das dann sozusagen normativ ausbaden. Das ist eine interessante Variante. Also kirchlich kann ich es mir sogar eher vorstellen, zurechtreimen als auf der anderen Seite. Aber da denke ich mal drüber nach.
Ja, das begegnet mir doch regelmäßig, dass das, was ich so betreibe, das würde ich jetzt, wo ich das Adjektiv von dir geschenkt bekommen habe, als mildes Christentum verstehen. Das wird mir dann als laues Christentum um die Ohren gehauen, und zwar von Menschen, die selber gar keine Christen sind.
Ja.
Weil die Kirche, in die sie nicht gehen, die soll wenigstens ordentlich sein. Und wenn sie dann nicht so ordentlich ist, sondern sich so einlässt und die Leute machen dann doch ihr eigenes Zeug und dann kommen sie mal zusammen oder auch nicht, das verunsichert.
Das
Lustiges
ist,
Phänomen.
glaube ich, eine gute Spur. Also wenn man schon bewusst da nicht hingeht, dann sollen die, die da hingehen, das aber auch so machen, dass man weiß, warum man nicht hingeht.
Genau.
Ja.
Interessant. Ist auch eine Form von, na, keine Ahnung. Ein letztes zum Schluss unseres Gesprächs, du hast gerade schon das Stichwort genannt, Entlastung. Ich habe noch eine anderthalb Fragen. Also das ist jetzt die letzte, da habe ich noch eine halbe zum Schluss. Du hast das Stichwort Entlastung genannt. Entlastung von wem? Der Kirche. Was soll eigentlich die Kirche damit anfangen? Und da hast du am Schluss einen, wie ich finde, schönen Vorschlag.
Ja, also ich würde es ungern direkt als Entlastung von Kirche beschreiben, weil das Interessante ist ja, dass, wenn man sich diese Praktiken genau anschaut, ich das zwar aus bestimmten methodischen Erwägungen erstmal von kirchlicher Praxis getrennt habe, aber auf den zweiten Blick sieht man unschwer, dass da ja viele kirchliche Bezüge drinstecken und dass im kirchlichen Kontext viel, Gott sei Dank, würde ich sagen, von dem auch gepflegt und initiiert und bestärkt wird, von dem, was da freilaufend Menschen individuell praktizieren. Also von daher ist das, was ich beschrieben habe, nicht zu verwechseln mit nach dem Motto Religion in der Kirche und Religion außerhalb der Kirche, sondern das ist etwas, was sich eben auch im kirchlichen Kontext abspielt. Und nur weil das meines Erachtens so der Fall ist, wäre mein Vorschlag, dass sich Kirche noch stärker, als sie das bisher tut, auch für so etwas wie Frömmigkeitspflege, so nenne ich das mal etwas altfränkisch, also als Gelegenheitsstruktur, als Initiatorin, als gelebter Raum für solche Formen von Religiosität zuständig erklärt. Das tut sie an den Stellen, wo sie ihre Kirchen in einer bestimmten Weise, also ihre Kirchgebäude gestaltet, wo sie das Gemeindeleben oder wo sie bestimmte Angebote kirchlicherseits darauf abstellt, dass Menschen in dieser durchaus individuellen Weise eigensinnig, selbstverantwortet, für sie persönlich relevant solche Dinge leben kann, ohne dass sie das von vornherein beschneidet und ohne dass sie das, so haben wir das früher noch mal gelernt, die Menschen abholt. Menschen bewegen sich da nicht im Wartestand. Also die warten nicht darauf, dass wir sie kirchlich abholen, sondern die wollen gerne dort, wo sie sind und diese Weise praktizieren, Unterstützung, damit das, was sie da tun, nicht einfach verweht und ins Unbestimmte versickert, sondern eben eine konsistente Form gewinnt und auch vielleicht eine heimatliche Form in der Kirche. Das wäre sozusagen das Pathos, was ich hätte, dass das mild Religiöse auch in all unseren kirchlichen Transformationen und Verkleinerungen sein gutes Lebensrecht behält und bekommt, vielleicht noch stärker.
Vielen Dank, sehr schön. Die letzte Frage ist eine halbe, weil sie auch nicht ganz ernst ist, aber mich doch interessiert, ob dir dazu was einfällt oder du sagst, nee, das ist jetzt gar nicht mein Feld. Der Bronzeengel von anderer Zeiten ist jetzt nächstes Jahr ein Vierteljahrhundert alt. Der Adventskalender feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum. So ganz neu ist das alles nicht. Hast du eine Idee, wie das so weitergeht mit der milden Religion? Kannst du in die Zukunft gucken, wie sich da was entwickelt? Oder würdest du sagen, nee, ich bin praktischer Theologe und kein Prophet?
Letzteres würde ich in der Tat sagen, also ich bin nicht prophetisch. Also ich hätte jetzt nicht sozusagen einen Punkt, von dem ich denke, dass er jetzt ganz neu aufgelegt werden würde und sich weiterentwickelt. Ich vermute, dass zwei Aspekte in Zukunft weiter und vielleicht noch verstärkt Gewicht bekommen. Das ist das, was ich unter Körperlichkeit und Leiblichkeit beschrieben habe. Da denke ich, da werden wir erleben und beziehungsweise das auch weiterentwickeln, Religiosität angesichts irgendwie unserer leiblichen Existenz. Das hat etwas damit zu tun, dass wir zunehmend sitzend mobil sind, digital unterwegs sind. Und ich glaube, dass Religiosität auch darüber hinaus reicht. Also das ist das eine. Und das zweite, aber das ist im Grunde ein Dauerbrenner, ist das mit dem Stichwort der Klang des Religiösen. Also ich vermute, dass einfach das, was mit Musik in Verbindung steht, damit steht und fällt im Grunde unseres, nicht nur das Kulturleben, sondern auch das Kultleben. Ich habe aber jetzt nichts, etwa auch keinen besonderen Tipp für andere Zeiten. Legt doch mal
Nein, nein, nein.
dieses und jenes auf, da seid ihr und viel dichter dran. Und ihr habt das ja auch weiterentwickelt mit anders Handeln und Passion, Fasten, Kalender und so fort. Aber es ist natürlich so, dass sozusagen Engel und Weihnachten, das ist natürlich der Kernbestand unserer bisherigen, dann doch traditionsbestimmten Religiosität. Und da sehe ich noch keine Alternative zu.
Nee, das reicht mir schon. Ich fand es sehr interessant, sowohl bei dem Bronzeengel wie beim Adventskalender von unserer Zeit, aber auch bei den anderen Phänomenen, die du beschrieben hast. Die sind jetzt nicht prägend wichtig dominant geworden, weil irgendeine tolle Steuerungsgruppe sich das ausgedacht hat und durchgesetzt hat und dann ein neues Produkt aufgesetzt hat, sondern diese Produkte sind entstanden aus einer gemeinsamen Idee heraus, ausprobiert, hat sich dann so entwickelt. Also da gibt es eben auch eine gewisse Absichtslosigkeit dahinter, die muss auch wahrgenommen werden. Ich glaube, die ist ganz wichtig bei denjenigen, die damit dann umgehen. Die Absicht wird nicht im Religiösen besonders stark wahrgenommen und schreckt ab, so eine gewisse Absichtslosigkeit. Aber ich dachte, so ist ja mal ganz gut, nochmal sich darauf zu fokussieren, worauf sollte man mal achten. Und da finde ich diese beiden Stichworte, der Klang und das Leibliche, wichtig von dir. Vielen Dank. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Christian Fechtner, mild religiös, Erkundung spätmoderner Frömmigkeit, ein wirklich schönes theologisches Buch zur Lektüre sehr empfohlen. Vielen Dank, lieber Christian, für dieses Gespräch.
Ich danke dir ebenfalls, Johann. Alles Gute.
Danke.